Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Katja Scherer, guten Abend. Die Deutsche Umwelthilfe klagt seit Jahren gegen Städte wegen schmutziger Luft. Heute hat der Verein dazu Bilanz gezogen. Und wir gehen in unserer Sendung der Frage nach, wie viel Müll eigentlich fälschlicherweise in deutschen Restmülltonnen landet. Zuerst aber sprechen wir über einen anstehenden Gerichtsprozess. Zwei ehemalige Vorstände von Volkswagen sowie ein ehemaliger und ein aktueller Personalmanager des Unternehmens müssen sich bald vor dem Landgericht Braunschweig verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, zwischen 2011 und 2016 überhöhte Zahlungen an VW-Betriebsratsmitglieder geleistet zu haben. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Dietrich Mohaupt aus Niedersachsen. Herr Mohaupt, die Angeklagten sollen dem Unternehmen insgesamt gut 5 Millionen Euro Schaden zugefügt haben. Wie denn genau?
Naja, Sie haben es gesagt, indem Sie eben diese erhöhten Zahlungen an insgesamt 5 Betriebsräte genehmigt haben. Die Staatsanwaltschaft in Braunschweig geht davon aus, dass die Beschuldigten bei der Festlegung dieser Zahlungen an die Betriebsräte ganz bewusst falsche Gehaltsgruppen als Grundlagen herangezogen haben. Das hat dann eben zu diesen ungerechtfertigten Vergütungen geführt. Dazu muss man wissen, dass im Betriebsverfassungsgesetz festgelegt ist, dass sich die Vergütung für freigestellte Betriebsräte an dem Gehalt orientieren muss, das sie für ihre ursprüngliche Tätigkeit im Betrieb erhalten haben. Außerdem müssen da Karriere- und Aufstiegsmöglichkeiten mit berücksichtigt werden. Das ist so die Melange für die Festlegung von Vergütungen für Betriebsräte. Diese Regeln sind aber nach Ansicht der Staatsanwaltschaft Braunschweig hier nicht eingehalten worden. Und das habe dann eben zu diesem Gesamtschaden von über 5 Millionen Euro geführt. Deshalb lautet der Tatvorwurf auch Untreue in einem besonders schweren Fall, in einem entsprechenden Urteilsfall. Also wenn die entsprechend verurteilt werden, dann droht den Angeklagten deshalb auch eine Freiheitsstrafe, auf jeden Fall eine Freiheitsstrafe, und das kann bis zu 10 Jahren Haft bedeuten.
Das Gericht hat heute das Hauptverfahren gegen die Manager eröffnet. Was heißt denn das konkret?
Naja, mit diesem Hauptverfahren ist jetzt die Phase der Vorermittlungen, der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen und Prüfungen abgeschlossen. Das Gericht ist zu der Meinung gekommen, dass man da durchaus näher hinschauen sollte. Deshalb jetzt eben die Eröffnung des eigentlichen Hauptverfahrens. Die Braunschweiger Staatsanwälte haben in diesem Verfall schon seit 2016 ermittelt. Im vergangenen November hat es dann diese offizielle Anklageerhebung gegeben und das Landgericht Braunschweig hat diese Klage eben nach intensiver Prüfung jetzt zugelassen. Und damit kommt es jetzt zu diesen eigentlichen Hauptverhandlungsterminen, öffentliche Termine. Zuständig dafür ist jetzt die 16. Wirtschaftsstrafkammer am Landgericht Braunschweig. Das Gericht wird sich jetzt in den nächsten Tagen mit allen Verfahrensbeteiligten über Termine abstimmen. Es gibt also bisher noch keinen genauen Zeitplan. Das wird aber auf jeden Fall ein recht spannendes Verfahren, vermute ich mal. Es gibt nämlich schon seit einiger Zeit immer wieder Kritik an den nicht sonderlich konkreten Regelungen zur Vergütung von Betriebsräten im Betriebsverfassungsgesetz. Ich habe das eben angedeutet. Manche Juristen und auch viele Gewerkschafter halten sie für veraltet und reformbedürftig. Von daher wird das ein sehr interessanter Prozess.
Was sagt der Fall denn über das Verhältnis von Führungsspitze und Betriebsrat bei VW? Also Untreuevorwürfe im Zusammenhang mit dem Betriebsrat, das haben wir da ja nicht zum ersten Mal.
Ja, also auf jeden Fall ist das Ganze jetzt wieder Wasser auf die Mühlen all derjenigen, die immer wieder kritisieren, dass eben die Arbeitgeberseite und der Betriebsrat bei VW traditionell recht eng verbandelt sind. Zu eng, sagen viele Kritiker. Fakt ist, dass die Gewerkschaft IG Metall in Wolfsburg wirklich eine einzigartige Machtposition bei VW hat. Schon seit langem ist das so. Das hat zu tun auch mit dem VW-Gesetz, das dem Land Niedersachsen als Anteilseigner am Konzern eine Sperrminorität zubilligt. Die Verbindungen zwischen der IG Metall und dem lange Zeit sozialdemokratisch regierten Land Niedersachsen, die waren immer sehr gut. Das hat der Gewerkschaft und damit eben auch den Betriebsräten geholfen, ja, da einen großen Einfluss aufzubauen. Da hat es dann also Skandale rund gegeben. Immer mal wieder die aktuellen Vorwürfe, die kann man sicherlich nicht auf dieser Ebene einsortieren, aber es geht aus Sicht der Staatsanwaltschaft ganz klar um strafrechtlich relevantes Verhalten von Führungspersonal des VW-Konzerns und damit eben um diesen Prozess jetzt mit richtig viel Öffentlichkeitswirksamkeit.
Drei ehemalige und ein aktueller Manager von VW müssen sich vor Gericht verantworten. Dietrich Mohaupt war das im Gespräch. Und wir bleiben beim Blick auf die Autobranche. Anders als viele deutsche Hersteller, die unter der Corona-Krise stark leiden, hat es der französische Anbieter PSA geschafft, im ersten Halbjahr schwarze Zahlen zu schreiben. Beigetragen dazu hat auch ein Gewinn bei der deutschen Konzerntochter Opel. Wie das Unternehmen das geschafft hat, das berichtet Jürgen König.
Zufrieden zeigte sich die PSA-Konzernspitze bei der heutigen Vorstellung ihrer Halbjahresbilanz. Der Konzernumsatz ging zwar zwischen Januar und Ende Juni gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 34,5% auf 25,1 Milliarden Euro zurück, Der bereinigte operative Gewinn der Gruppe brach im ersten Halbjahr gar um rund 85% auf 517 Millionen Euro ein, doch konnte der Konzern damit trotz der Corona-Krise immer noch schwarze Zahlen schreiben. Die Sparte Opel mit der britischen Schwestermarke Vauxhall trug mit einem operativen Gewinn von 110 Millionen Euro zum Konzernergebnis bei. Ein exzellentes Ergebnis sei das, so PSA-Finanzvorstand Philippe de Rovira. Konzernchef Carlos Tavares begründete das relativ stabile Abschneiden von PSA mit dem rechtzeitig eingeschlagenen Sparkurs sowie einem produktiven Produktmix. Insbesondere der höhere Anteil von Stadtgeländewagen hätte PSA gut verdienen lassen. Am erklärten Ziel einer durchschnittlichen operativen Rendite von mindestens 4,5% für den Zeitraum 2019 bis 2021 werde man festhalten. Für die nächsten Monate kündigte Carlos Tavares einen soliden Aufschwung an und diverse Neuerungen. So soll etwa der Online-Verkauf von Autos vorangebracht werden. Wir werden mit Live-Chats arbeiten, sodass der Kunde genau sagen kann, wie er sein Auto haben will. Alles geht online, auch der Verkauf des gebrauchten Autos, die Finanzierung des Neuwagens bis zur Vertragsunterzeichnung und den Lieferkonditionen.
Order and ensure the delivery.
Einen Grund, sich auf den Erfolgen auszuruhen, gäbe es nicht, so Carlos Tavares, ganz im Gegenteil.
It is fair to say that we have been progressing.
Man kann schon sagen, dass wir in Sachen Qualität deutlich besser geworden sind, aber wir müssen noch besser werden, und zwar sehr viel schneller als bisher. Wir sehen das an den Werten der Kundenzufriedenheit. Sie sind gegenüber 2019 gestiegen, wir sind schon sehr gut. Aber um wirklich zur Weltspitze zu gehören, dazu braucht es noch erhebliche Anstrengungen. Die Weltspitze, sie ist das Ziel des Carlos Tavares. Bis Ende März 2021 soll die Fusion von PSA mit Fiat Chrysler abgeschlossen werden. Wegen der kartellrechtlichen Bedenken und Prüfungsverfahren der EU sei man mit Brüssel in Verhandlungen. Der viertgrößte Autokonzern der Welt soll so entstehen und Stellantis soll er heißen. Die Markennamen bleiben unverändert, vorläufig jedenfalls. Dass es durch die Fusion zu weiteren Kostensenkungsprogrammen, auch zu Stellenstreichungen kommt, das ist anzunehmen.
Der Autobauer PSA kann trotz Krise einen Gewinn verzeichnen, Jürgen König berichtete. Viel diskutiert wird derzeit die Frage, ob es für Reisende, die aus Risikogebieten kommen, verpflichtende Corona-Tests geben soll. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat das angekündigt. Betroffen davon wären zum Beispiel Reisende, die ihren Urlaub in den USA verbringen, und Anbieter, die sich auf diese Region spezialisiert haben, stellt das vor Herausforderungen. Zum Beispiel das Unternehmen America Unlimited aus Hannover, wie Alexander Butte berichtet.
Im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie hat die Weltmetropole New York tief in den Abgrund geblickt. Steigende Infektionszahlen von Kalifornien bis Florida. Timo Kohlenberg fragt sich, ob interkontinentale Reisen bald wieder möglich sind.
Man kennt ja die USA so nicht, diese Überforderung eines Gesundheitssystems. Ich bin großer Hoffnung, dass das halt nicht ein zweites Mal passiert.
Seit 13 Jahren führt Kohlenberg zusammen mit seiner Schwester Julia Kunz die America Unlimited GmbH. Der Spezialreiseveranstalter aus Hannover hat Ziele in den USA und Kanada im Programm. Etwa 3000 Reisen verkauft das Unternehmen pro Jahr. Doch allein bis Juni wurden mehr als 600 abgesagt. Eigentlich hätte der Umsatz in diesem Jahr bei 10 Millionen Euro gelegen, sagt Kohlenberg. Mit der internationalen Reisewarnung kam das Geschäft komplett zum Erliegen.
Wir müssen alles stornieren, was in der Vergangenheit gebucht wurde, also die letzten 6 bis 8 Monate. Wir haben keine Neubuchungen, die reinkommen. Und das Thema Kurzarbeit können wir nicht nutzen oder nur sehr bedingt, weil für unsere Kunden wollen wir ja da sein und eben erreichbar sein.
In besseren Zeiten ließ Kohlenberg als pfiffige Werbung einen Palmenstrand vor dem Hauptbahnhof in Hannover aufschütten. Nun kämpft der 34-jährige Geschäftsführer bei der Bundesregierung in Berlin für mehr Verständnis und Unterstützung in der Krise.
Eine ganze Branche ist in großer Gefahr.
Es heißt zusammenhalten.
Mit dem AER, einem Zusammenschluss kleiner und mittelständischer Reiseveranstalter, veröffentlicht Kohlenberg bereits Ende März sein Video. Der Hilferuf soll zeigen, für wie viele Arbeitsplätze die Reiseanbieter und Reisebüros stehen.
Konkret heißt das in Deutschland, 2,9 Millionen Jobs sind in Gefahr und 213 Milliarden Euro Umsatz.
Kohlenberg und seine 20 Mitarbeiter müssen alle Reisen absagen und den Kunden binnen 2 Wochen das Geld erstatten. Das verlangt das europäische Reiserecht.
Da ist uns diese Verbraucherschutzrichtlinie von hinten so ein bisschen in den Rücken gerammt worden, weil man möchte natürlich gerne für den Kunden da sein, aber wenn natürlich die komplette Reisebranche daran irgendwann zugrunde geht, dann hat auch der Kunde am Ende nichts mehr davon, weil dann sieht er sein Geld natürlich am Ende gar nicht mehr.
Allerdings wartet Kohlenberg selbst noch auf Rückerstattung von Fluggesellschaften für stornierte Tickets. Allein bei der Lufthansa stand zeitweise 500.000 Euro aus.
Weil auch da gilt ja ganz klar die Regel, es muss erstattet werden. Auch da konnten wir zum Glück mit Hilfe des AER, also dieser Kooperation, einen Erfolg erzielen und inzwischen zahlt die Lufthansa also tatsächlich auch an uns aus. Aber wir haben natürlich an viele Kunden eben schon erstattet und das Geld aktuell noch nicht wieder gehabt. Und da können wir als Veranstalter nur sehr glücklich uns schätzen, dass wir sehr viele Rücklagen haben und daraus schöpfen konnten.
Die Reisebranche wirbt bislang vergebens für einen separaten Rettungsfonds. Wenn der Staat bürgt, könnten Unternehmen das Kundengeld an den Fonds zurückzahlen. Das würde Insolvenzen verhindern. Immerhin, die Bundesregierung hat nachgelegt. Die Überbrückungshilfen für kleine und mittlere Unternehmen, die auch im Juli und August noch deutliche Umsatzeinbußen haben, müssen nicht zurückgezahlt werden. Die maximale Förderung beträgt 150.000 Euro für 3 Monate.
Was wir aber geschafft haben, ist, dass wir die Reiseveranstalter reingenommen haben und dass wir eben unsere Margen geltend machen dürfen als fixe Betriebskosten. Und damit erreichen wir dann diese Deckelung von 50.000 Euro pro Monat sowieso allemal. Und dieses Programm, da arbeiten wir weiter dran, muss und soll hoffentlich verlängert werden. Und dann erst wäre es eigentlich eine richtige Hilfe.
Das Team hatte die Frage aufgeworfen, wie wir mit den Kanada-Buchungen für September umgehen.
Ist unsere Strategie jetzt immer gewesen?
So ganz hat Kohlenberg die Hoffnung nicht aufgegeben. Abhängig vom Infektionsgeschehen könnten zumindest Kanada-Reisen in diesem Jahr noch möglich sein. Viele treue Kunden haben umgebucht oder Gutscheine akzeptiert. Die Planung für 2021 läuft auf Hochtouren, auch für das neue Segment Luxusreisen.
Die USA gelten als Risikogebiet. Das macht den Verkauf von Reisen schwierig, Alexander Butte berichtete. Insgesamt 40 Städte hat die Deutsche Umwelthilfe in den vergangenen Jahren verklagt wegen schmutziger Luft. Und diese Klagen sorgen immer wieder für heftige Debatten. Heute hat der Verein Bilanz gezogen, wie viel das Ganze aus seiner Sicht gebracht hat. Dieter Nürnberger.
Auf den ersten Blick fällt die Zwischenbilanz der Deutschen Umwelthilfe recht positiv aus, zumindest aus juristischer Sicht. Bisher habe man keine Klage verloren. 31 der 40 Verfahren seien mit Erfolg abgeschlossen worden, soll heißen, die Verfahren wurden gewonnen oder zumindest mit einem Vergleich abgeschlossen. Der Umweltorganisation ging es bei den Klagen gegen 40 Städte vor allem um die Einhaltung des von der EU festgesetzten Grenzwertes von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft im Jahresdurchschnitt. Doch großflächige Dieselfahrverbote konnte die Umwelthilfe auch mit den Klagen nicht durchsetzen. Am Ende stand oft Stückwerk. So mussten die beklagten Städte meist neue Luftreinhaltepläne ausarbeiten, beispielsweise an besonders stark befahrenen Strecken Tempo-30-Zonen einführen. Es gab zudem einzelne Durchfahrverbote für Dieselfahrzeuge an bestimmten Straßen und parallel verpflichteten sich die Kommunen, beispielsweise ihren städtischen Fuhrpark zu erneuern, sprich effizientere Fahrzeuge, etwa im öffentlichen Personenverkehr oder auch bei der Müllabfuhr anzuschaffen. Viele kleine Maßnahmen also, doch im Endeffekt habe sich der oft mühsame Kampf gelohnt, sagt Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe.
Man muss in jeder Stadt dranbleiben, man muss schauen, ob die im Plan durchgesetzten Verbesserungen auch umgesetzt werden. Berlin ist ein Beispiel, wie man dann allein das Aufstellen von Schildern ein Jahr verzögert hat, zum Schluss mit der Argumentation, dass in Berlin der Beton 4 Wochen braucht zum Aushärten, um dann das Fundament zu gießen. Aber letztendlich haben wir es überall geschafft, dass die Maßnahmen jetzt zu wirken beginnen und die Luft besser wird.
Demnach sei der Rückgang von Stickstoffdioxid in den beklagten Städten doppelt so hoch ausgefallen wie in jenen, wo nicht geklagt wurde. Allerdings würden viele Pendler inzwischen öffentliche Verkehrsmittel aus Gründen einer Ansteckungsgefahr meiden. So gesehen könnten im Herbst und Winter auch mehr Autos als gewohnt den städtischen Verkehr und die Luft belasten.
Die Deutsche Umwelthilfe hat zu ihren Klagen für saubere Luft Bilanz gezogen, Dieter Nürnberger berichtete. Müll, der in deutschen Restmülltonnen landet, wird nicht recycelt, sondern verbrannt. Das heißt, wertvolle Ressourcen gehen verloren. Ziel der Bundesregierung ist es daher, Abfall wie Glas oder Papier so gut wie möglich getrennt zu sammeln. Das Umweltbundesamt hat nun erstmals seit den 80er Jahren untersucht, wie gut das klappt, Sophie von der Tann berichtet.
Die gute Nachricht, der Restmüll hat sich in den vergangenen 35 Jahren fast halbiert. Viel mehr Wertstoffe wie Glas, Papier und Plastik werden mittlerweile getrennt gesammelt. Das ist das Ergebnis einer Analyse des Umweltbundesamtes. Die schlechte Nachricht ist allerdings, immer noch landen viel zu viele Abfälle fälschlich im Restmüll. Zum Beispiel Bioabfälle. Sie machen fast 40% des Inhalts der schwarzen Tonne aus. Auch Altpapier, Altglas und Kunststoff werfen viele Deutsche in die Restmülltonne. Nur ein Drittel dessen, was im Restmüll entsorgt wird, gehört dort auch hin. Dazu zählen beispielsweise Windeln, Staubsaugerbeutel und Zigarettenkippen. Umweltstaatssekretär Jochen Flassbart sagt, damit wertvolle Rohstoffe nicht mehr in der Restmülltonne landen, müsse das Trennen leichter werden. Ziel sei eine echte Kreislaufwirtschaft, in der kaum noch Restmüll anfällt und die Rohstoffe wiederverwendet werden. Auch für Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes, hat die Vermeidung von Abfall die höchste Priorität. Er fordert mehr Mehrweg und klare Vorgaben für Einwegprodukte.
Der Müll in Restmülltonnen hat sich seit den 80er Jahren fast halbiert, Sophie von der Tann berichtete. Und wir bleiben beim Thema Entsorgung, nämlich von sogenannten Lithium-Ionen-Akkus. Die sind für Recyclingunternehmen ein Riesenproblem, weil sie dort immer wieder Brände verursachen. Der Bundesverband der deutschen Entsorgungswirtschaft hat dazu nun eine Aufklärungskampagne gestartet. Daniela Siebert.
Immer mehr Lithium-Ionen-Akkus und Batterien landen im Müll. Das Problem, sind sie beschädigt, können sie eine immense Hitze entwickeln, bis über 1000 Grad Celsius. Für Laien ist eine Beschädigung nicht immer erkennbar. Daraus ergibt sich eine Riesengefahr für die Entsorgungswirtschaft, bilanziert BDE-Chef Peter Kurt.
Wir haben Brände jeden Tag fast in Mülltonnen, in Fahrzeugen, in Anlagen. Wir haben große Brandprobleme wegen einer beschädigten Batterie.
Es sei ein Wunder, dass es noch keine Toten gab, heißt es aus der Branche dazu. Verletzte gab es bereits. Der Geschäftsführer der Recyclingfirma Redux, Holger Kuhlmann, ist deshalb höchst besorgt. In seiner Firma gab es sogar schon zwei Großbrände mit Millionenschäden. Zunehmend seien durch Verbraucher falsch entsorgte Akkus ein Problem. Die gehörten nämlich nicht einfach so in die Sammelboxen für Batterien im Supermarkt und anderswo. Viele böse Überraschungen lauern da, so Holger Kuhlmann.
Wir dann tatsächlich erst beim Öffnen oder erst, wenn es passiert ist, feststellen, da ist irgendwas schiefgelaufen. Von zum Beispiel Fässern, die wir in der normalen Supermarktsammlung oder sonstiges haben, wo derartige Batterien gar nichts drin zu suchen haben, wo Pole nicht abgeklebt werden in den einzelnen Bereichen oder tatsächlich auch in anderen Bereichen, auch bei Kollegen, die überhaupt mit Batterien gar kein Handling haben.
Die Batterien landen nämlich auch in Sammlungen für Papier, Kunststoff etc., wo sie ebenfalls nicht hingehören. Für Redux und Konkurrenzunternehmen gibt es dabei noch ein zusätzliches Problem. Das Brandrisiko ist so groß, dass zunehmend Versicherungen solche Gefahren gar nicht mehr abdecken wollen oder nur gegen sehr hohe Beiträge. Holger Kuhlmann.
Wenn ein 100% Risiko besteht, und das besteht bei Lithium-Ionen-Batterien, davon geht ein Versicherer aus, dann wird er das nicht mehr versichern können. Wir haben genau einen Versicherer gefunden, der uns überhaupt noch versichert. Und das ist nur möglich durch eine Konzernversicherung, die wir haben. Als Mittelstandsunternehmen wie wir mit 100 Mitarbeitern würden wir ohne einen Konzern im Hintergrund als Gesellschafter keine Versicherungsmöglichkeit mehr haben.
Weil die Not in der Branche so groß ist, startet der BDE deshalb heute eine Aufklärungskampagne, wie Verbraucher mit alten Lithium-Ionen-Batterien umgehen sollen. Mit Aufklebern auf Mülltonnen zum Beispiel. Ein roter Kreis mit gelber Explosionswolke und dem Appell, keine Akkus einwerfen. Der sei nicht zu übersehen, freut sich BDE-Präsident Peter Kurt.
Und der darauf hinweist, dass die unsachgemäße Entsorgung von Batterien ein Brandproblem ganz konkret vor Ort sein kann. Das betrifft auch nicht nur den Entsorgungsbereich, das gilt auch für die Garage, in die ein Elektroroller unsachgemäß gepfeffert wird. Wenn da jemand drauf tritt, kann es sein, dass in der Nacht die Garage abbrennt. Das hat es alles schon gegeben. Das heißt, wir appellieren hier, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher die Risiken auch für sich im Alltag erkennen.
Wertstoffhöfe oder spezielle Sammelstellen in Geschäften sind die richtigen Adressen laut BDE, um alte Lithium-Ionen-Batterien und Akkus abzugeben. Vorher die Pole mit Klebeband versiegeln, verhindert Kurzschlüsse. Das empfiehlt der BDE im Übrigen auch für die Batterielagerung.
Eine neue Kampagne soll zeigen, wie man sogenannte Lithium-Ionen-Akkus entsorgt, Daniela Siebert berichtete. Der Lebensmittellieferant Delivery Hero hat von der Corona-Krise profitiert und seinen Umsatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt. Das Unternehmen gilt als potenzieller Nachfolger von Wirecard im DAX. Für viele Anleger dürfte das Geschäftsmodell aber gar nicht so leicht einzuschätzen sein. Das Unternehmen ist nämlich zwar weltweit in mehr als 40 Ländern vertreten, aber nicht in Deutschland. Konrad Busen berichtet.
So klang es vor 3 Jahren an der Börse in Frankfurt.
Erster Preis, Delivery Hero, 26,90.
Party auf dem Parkett. Endlich mal wieder ein junges, dynamisches Unternehmen, das in Frankfurt an die Börse geht. Und dann auch noch mit einem dieser neuen Geschäftsmodelle. Alles nur möglich dank Internet. Der Aktienkurs von Delivery Hero ist seit dem Börsengang vor 3 Jahren rasant gestiegen. Mittlerweile kostet eine Aktie rund 100 Euro. Essen nach Hause liefern ist weltweit gefragt. Wer nicht aus dem Haus geht, reduziert sein Ansteckungsrisiko. Übrigens, Delivery Hero liefert in vielen seiner Märkte nicht nur Essen, sondern neuerdings auch Waren des täglichen Bedarfs. Die werden in eigenen kleinen Lagern vorgehalten und je nach Bedarf ausgeliefert. Gewinn macht Delivery Hero keinen, es geht viel Geld in Werbung und in Wachstum. Und auch für die Anleger sind in diesem Fall Marktmacht, Datenmacht, Umsatz wichtiger als Profit, wie bei vielen anderen Tech-Geschäftsmodellen. Immerhin, die Umsatzprognose für dieses Jahr hat Delivery Hero heute hochgeschraubt um rund 200 Millionen Euro auf bis zu 2,8 Milliarden Euro.
Das Unternehmen Delivery Hero meldet gute Geschäfte in der Corona-Krise, Konrad Busen berichtete. Und damit schalten wir jetzt auch zu unserer Börsenkorrespondentin Dorothee Holz in Frankfurt am Main. Frau Holz, der Essenslieferdienst, der könnte ja bald auch in den DAX aufsteigen. Für wie vertrauenswürdig halten die Anleger denn das Unternehmen?
Also es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge Vorschusslorbeeren für Delivery Hero. Dieses Unternehmen ist ja eine wirklich einzige, mutige Wette auf die Zukunft. Die Frage ist nur, wie diese Zukunft aussehen wird. Investoren glauben offensichtlich, dass Delivery Hero eine rosige Zukunft erwartet, machen das am starken Umsatzwachstum fest. Die Aktien werden regelrecht gehypt. Von 70 Euro zu Jahresbeginn sind sie auf aktuell gut 97 Euro gestiegen. Dabei gibt es wirklich einige dicke Schönheitsfehler, findet Daniel Saurens von Feingold Research.
Störend bei Delivery ist ohne Zweifel, dass es weltweit eigentlich noch keiner hinbekommen hat, mit diesem Geschäftsmodell nachhaltig Gewinne zu erzielen oder überhaupt profitabel zu sein. Und das wäre ja auch eine Neuerung im DAX, denn meines Wissens nach gab es noch nie ein Unternehmen, das unprofitabel in die höchste Börsenliga kam.
Ja, und vielleicht da Wirecard ersetzt, aber da müssten eigentlich bei vielen die Alarmglocken schrillen. Die Börse hat ja mit Wirecard gerade den schlimmsten Skandal hinter sich, den man sich vorstellen kann.
Wir gucken gleich noch auf weitere Einzelunternehmen, davor aber vielleicht einen Blick auf den Gesamtmarkt. Wie ist die Stimmung?
Die Stimmung ist etwas gedrückt. Die steigenden Infektionszahlen weltweit, auch hier in Deutschland, sorgen für Vorsicht am Aktienmarkt. Man hält da lieber die Füße still. Der DAX kurz vor Schluss 5 Pünktchen höher bei 12.843.
Beim Autobauer Daimler haben sich Unternehmensleitung und Betriebsrat auf Sparmaßnahmen geeinigt. Welche denn?
Die kann man auch als dicke Kröten bezeichnen, die die Belegschaft da schlucken muss. So wird die Wochenarbeitszeit in bestimmten Bereichen für 1 Jahr um 2 Stunden verringert, ohne Lohnausgleich. Für alle Beschäftigten wird die Ergebnisbeteiligung für dieses Jahr gestrichen. Tarifliches Zusatzgeld soll in freie Tage umgewandelt werden. Alles in allem will man 450 Millionen Euro einsparen. Dafür gibt es aber keine Entlassungen und betriebsbedingte Kündigungen bleiben bis 2030 ausgeschlossen.
Bei Ryanair, da gab es auch schon lange Streit um den Sparkurs. Jetzt gibt es auch da eine Einigung zwischen Unternehmen und Belegschaft. Wie sieht die aus?
Ja, diese Einigung betrifft die Piloten, die haben oder mussten klein beigeben. Die Pilotengewerkschaft hat einer zeitlich befristeten Lohnkürzung von 20% zugestimmt. Ryanair hat ihnen aber auch die Pistole auf die Brust gesetzt, hat damit gedroht, 3.000 Stellen zu streichen. Jetzt steigen aber die Chancen, dass immerhin vom Flughafen Hahn aus weiter geflogen werden kann.
Und dann blicken wir noch auf Euro, Rente und Gold.
Der Euro hat sich etwas abgeschwächt, hält sich aber über der Marke von $1,17. Bei deutschen Anleihen gibt es Kursgewinne und Gold steigt wieder auf $1,948.
Das war der Börsenbericht heute von Dorothee Holz. Vielen Dank. Damit endet die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten hören Sie hier Kultur heute mit Maya Elmenreich. Da senden wir heute ein Interview mit dem Regisseur Andreas Dresen über die schwierige Annäherung zwischen Ost und West. Ich bin Katja Scherer. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche einen schönen Abend.